Inforadio Podcast.
Weniger Lärm und Gestank durch Autos, dafür frischere Luft und mehr Platz zum Spielen und Spazieren. Ja, ist das ein naiver Traum, der in einer Großstadt nie Wirklichkeit werden kann? Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin, die sieht das anders und hat deshalb ihr Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht. Das ist eins unserer Themen jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Thorsten Gabriel, hallo. Fangen wir direkt an mit dem Mobilitätsgesetz. Ein Teil ist bereits seit 2 Jahren in Kraft, ein weiterer wird gerade im Parlament beraten und der noch ausstehende und vielleicht wichtigste dritte Teil über den Wirtschaftsverkehr und neue Mobilitätsangebote, der wurde in dieser Woche als Entwurf vorgestellt. Christoph Reinhardt über diesen Entwurf und die Reaktionen darauf.
Motorisierter Individualverkehr in Kurzform buchstabiert sich MIV. Dessen systematische Reduzierung, sprich die des guten alten Autos, soll in Berlin Gesetzesrang bekommen und die Richtschnur für alle Planungen der Zukunft werden. Keine neuen Parkplätze mehr im öffentlichen Raum. Die vorhandenen werden möglichst aufgerüstet mit Ladestationen, umgewandelt in Lieferzonen oder freigegeben für den Bedarf der Mietwagenflotten. Harte Verbote kann die rot-rot-grüne Landesregierung nicht durchsetzen. Für die Straßenverkehrsordnung ist der Bund zuständig. Aber langfristig den knappen Raum in der Stadt umverteilen ist möglich, sagt der grüne Verkehrsexperte Harald Moritz.
Wir haben in der Stadt eben und gerade im öffentlichen Straßenraum ein Flächenproblem. Wir haben auf der einen Seite eben den ruhenden Verkehr, der meist der private Pkw, der 23 Stunden und mehr einfach steht. Und auf der anderen Seite muss dann der Lieferverkehr in der zweiten Spur, was er ja eigentlich gar nicht darf, beladen und ausladen.
Weniger Parkplätze für Pkw, dafür mehr Ladezonen für Lieferanten und in der ganzen Stadt verteilte Umschlagplätze, auf denen große Lastwagen ihre Waren in kleinere, möglichst saubere Fahrzeuge umladen können. Die grüne Verkehrssenatorin verspricht dem Wirtschaftsverkehr einerseits mehr Platz und bei künftigen Planungen eine Vorzugsbehandlung. Dafür fordert sie aber einen Systemwechsel im Lieferverkehr. Konkurrierende Lieferanten sollen zusammenarbeiten, Gebietsspediteure sollen die Bestellungen gebündelt zu den Kunden bringen. Der Verkehrsexperte der IHK, Lutz Kaden, war positiv überrascht, als am Mittwoch die Verkehrsverwaltung den Referentenentwurf vorstellte.
Es gibt da eben sehr gute Ansätze. Einmal, dass Berlin sich verpflichtet, die Förderung der Ziele des Wirtschaftsverkehrs sicherzustellen, dann auch eine richtige finanzielle auch Förderung von Alternativen zum dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen zu bringen und nicht zu sagen, im Übrigen ab dann und dann darf man mit dem Diesel hier nicht reinkommen.
Alle Wünsche hat die Senatorin der Wirtschaft aber nicht erfüllt. Den Handwerkerparkausweis fordern die Unternehmen noch und günstigere Regeln beim Abschleppen zugeparkter Ladezonen. Feinheiten eher, im Großen und Ganzen aber kommt das Gesetz an bei der Wirtschaft. Und auch die CDU tut sich schwer, dem Entwurf fehlende Wirtschaftsfreundlichkeit vorzuwerfen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Abgeordnetenhausfraktion Christian Greff hat weniger Bedenken gegen das Gesetz oder dessen Ziele als gegen die Senatorin, die für die Umsetzung die falsche sei.
Ziele, Mobilitätswende, ja, auf jeden Fall. Darüber können wir sprechen. Ich glaube, in der Umsetzung von dem, was sie vorgeschlagen hat und wie sie das machen will, sagt sie kein Wort dazu.
Deutlich härter wird die grüne Senatorin aus der eigenen Koalition kritisiert. Die SPD-Fraktion beklagte sich am Rand der Plenarsitzung, dass die Wünsche der SPD-Fraktion nicht ausreichend berücksichtigt seien. Das 365-Euro-Ticket, mehr U-Bahnen, die Absage an eine Vervielfachung der Parkgebühren sei Bedingung, dass die SPD mitmache. Solange seine Fraktion nicht überzeugt sei, werde man bei der Verkehrswende nichts übers Knie brechen, kündigte Fraktionschef Saleh an.
Das Mobilitätsgesetz Teil 3 ist im Entwurf fertig, der Bericht dazu von Christoph Reinhardt. In Brandenburg gibt es gerade einen Wettlauf um die Eindämmung der afrikanischen Schweinepest. Nachdem erst im Landkreis Spree-Neiße und dann nochmal im Kreis Oder-Spree infizierte Tierkadaver gefunden wurden, mussten das eingezäunte Sperrgebiet und die Gefahrenzone vergrößert werden. Die Gefahrenzone beginnt nun schon wenige Kilometer nördlich von Cottbus und geht fast bis ans Stadtgebiet von Frankfurt-Oder ran. Unterdessen gibt es auch Kritik von Brandenburger Bauern und Jägern am Krisenmanagement der Landesregierung. Mehr dazu von Oliver Schusch.
Der Ärger ist groß bei vielen Bauern im Lockdown-Gebiet in den Landkreisen Spree-Neiße, Oder-Spree und Dahme-Spreewald. Der brandenburgische Landesbauernpräsident Henrik Wendorf kritisiert das Krisenmanagement im Gefahrengebiet als nicht gut koordiniert. Die Maßnahmen seien zum Teil wirkungslos, so Wendorf.
Hier schließe ich insbesondere den derzeit aufgestellten mobilen Zaun ein, der teilweise keinen Strom führt, teilweise auch durchbrechend beschädigt ist durch durchbrechendes Wild. Also der liegt um.
Wendorf fordert, dass der versprochene feste Gitterzaun mit Kriechschutz schnell aufgestellt wird. Das geht erst, wenn klar ist, dass sich die Schweinepest nicht weiter ausbreitet, sagte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel von den Grünen im Inforadio-Interview.
Im ersten Moment grenze ich das Gebiet mit Elektrozäunen ein. Und wenn die Kernzone dann feststeht, weil sie ist ja momentan veränderlich, sie wird kontinuierlich ausgeweitet, wenn die Kernzone feststeht, werden auch feste Zäune errichtet werden. Meine Landesforstverwaltung steht mit rund 350 Kilometern festen Zaunbaumaterial bereit.
Kritik gibt es auch zum Saat- und Ernteverbot im Gefahrengebiet. Bernd Starik ist ein betroffener Landwirt. Er hält knapp 3000 Schweine in der Nähe von Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße, nicht weit vom ersten Schweinepestfundort. Starik kann im Moment seine Tiere nicht an Schlachtbetriebe verkaufen und gleichzeitig auf seinen Feldern auch nicht abernten.
Natürlich ist das wirtschaftlich eine Katastrophe. Die Tiere verbrauchen jeden Tag Futter, räumen auch ihren Stallplatz nicht. Ein Drittel des Betriebes steht im Prinzip still. Mais, Hirse, das gesamte Grünland, Zwischenfrüchte, die auch als Futter gedacht werden, die stehen jetzt auch noch zur Ernte an. Gewissermaßen verstehe ich es. Das geht auch jetzt in erster Linie darum, die Ausbreitung zu stoppen und zu kontrollieren und einen Überblick darüber zu bekommen. Aber wir müssen gleichzeitig auch besprechen, wie können wir hier wieder in die Resternte starten.
Kritik gibt es auch vom Präsidenten des Landesjagdverbands Brandenburg, Dirk Henner-Wellershoff.
Uns wird immer von der Politik Dialog auf Augenhöhe versprochen. Und es ist einseitige Kommandostruktur ohne Feedback. Es nützt eben einfach nichts aufzufordern, dass die Jäger mehr Wildschweine schießen, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Wenn ich keine Sammelstellen habe, wenn ich es nicht mehr verwerten kann, was sollen denn unsere Leute machen? Ich erwarte, dass der Ministerpräsident mit den entsprechenden Ministern einen Verantwortlichen benennt, der die Oberhoheit für dieses Thema bekommt und der am Montagmorgen mich anruft und sagt, so jetzt setzen wir uns mal zusammen und lösen das Problem, was machen wir?
Die afrikanische Schweinepest und das Krisenmanagement wird am kommenden Donnerstag Thema im Brandenburger Landtag sein. Die CDU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt.
Oliver Schosch. Von der Schweinepest zur Nachschiebeliste. Das ist ein Wort, das erstmal gar nicht aufregend klingt, aber wenn man weiß, was da wo per Liste nachgeschoben werden soll, dann wird's schon spannend. Über eine sogenannte Nachschiebeliste für den Landeshaushalt hat der Berliner Senat nämlich in dieser Woche mehr als 1 Milliarde Euro mobilisiert. Das ist Geld, das noch in diesem und im nächsten Jahr ausgegeben werden soll, um die Folgen der pandemiebedingten Wirtschaftskrise abzufedern. Was da wofür nachgeschoben wird, Jan Menzel dazu.
Wieder an die alten Vor-Corona-Zeiten anknüpfen und den Unternehmen, die die Krise voll erwischt hat, helfen. Darum geht es dem Senat und Finanzsenator Matthias Kollatz mit der milliardenschweren Nachschiebeliste.
Soforthilfe ist, wenn Sie so wollen, das sind Pflaster auf die Wunden. Und Konjunkturprogramm ist aber das Thema, wie stellen wir uns in der Zukunft auch investiv besser auf.
Mit 450 Millionen Euro wird ein neuer Fördertopf bestückt, aus dem Innovationen und besondere Investitionen finanziert werden können. Berlin stockt auch ein Bundesprogramm auf, mit dem Laptops für Lehrer gekauft werden sollen. Zuschüsse soll es geben, um die Ausbildung von Jugendlichen abzusichern. 100 neue Stellen in der Verwaltung sind finanziert. Die Mitarbeiter sollen helfen, alles, was in der Corona-Zeit liegen geblieben ist, abzuarbeiten. Mindestens genauso groß wie die Zukunftsinvestitionen fallen die Pflaster für die vielen Wunden, auch die der Landesunternehmen, aus. Die Charité kann mit 40 Millionen Euro Verlustausgleich rechnen. Deutlich mehr Geld brauchen die Messe und die Flughafengesellschaft. Bis zu 6 Milliarden Euro neue Schulden könnten für dieses und nächstes Jahr unterm Strich stehen bleiben. Und auch in der Zukunft sieht es weit weniger rosig aus, als noch vor einem Jahr gedacht.
An Neuem und Schönem und was man vielleicht auch sonst vorhatte, wird etwas weniger gehen.
Bremst Finanzsenator Kollatz mögliche Begehrlichkeiten. Mehrere 100 Millionen Euro werden ab 2022 jährlich fehlen. Zum einen, weil die Steuereinnahmen nur zögerlich wieder anziehen und erst verspätet das Vor-Corona-Niveau erreichen werden. Zum anderen, weil Berlin nicht mehr wächst und weniger Einwohner auch weniger Steuereinnahmen bedeuten.
Jan Menzel berichtete. Und der Senat hat noch etwas in dieser Woche getan. Er hat nämlich, um eine Phrase zu gebrauchen, grünes Licht gegeben für die erste Etappe des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die zuständige Senatsinnenverwaltung musste sich aber viel Kritik anhören, denn ihr war vorgeworfen worden, untätig gewesen zu sein, weil es ziemlich lange gedauert hat, bis sie verkündete, ob das Volksbegehren überhaupt rechtlich zulässig ist oder nicht. Was die Entscheidung für die Initiatoren des Volksbegehrens bedeutet, fasst Nina Amin zusammen.
Nachdem die Innenverwaltung formal geprüft und festgestellt hat, dass das geplante Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne zulässig ist, geht es nun weiter. Der Senat hat 15 Tage Zeit, um zu dem bundesweit einmaligen Vorhaben Stellung zu beziehen. Das Problem? Die rot-rot-grüne Koalition ist sich nicht einig. Nur die Linken sind für eine Enteignung von Wohnungen. Die Grünen wollen es nur als letztes Mittel verstanden wissen und die SPD ist dagegen. Nach dem Senat hat das Parlament 4 Monate Zeit, sich mit der Forderung der Initiative zu befassen. Kommt es dabei zu keiner Verhandlungslösung, steht für die Initiatorin die nächste Etappe an. Der Sprecher und Mitbegründer der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Rusbe Taheri, rechnet damit, dass man ab März nächsten Jahres mit der Unterschriftensammlung für das eigentliche Volksbegehren starten werde. Ziel sei eine Volksabstimmung im darauffolgenden Herbst, zeitgleich zu den Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen will Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, vergesellschaften. Hintergrund ist die große Wohnungsnot in der Stadt sowie die steigenden Mieten. Den Text ihres umstrittenen Volksbegehrens hatten die Initiatoren nach Rücksprache mit dem Senat vor der jetzt abgeschlossenen rechtlichen Prüfung noch nachgebessert. Sie fordern den Senat nicht mehr konkret dazu auf, ein Gesetz für Enteignungen zu schaffen.
Nina Amin berichtete. Und jetzt ab ins Grüne, aber wir bleiben in der Stadt. 70.000 Kleingartenparzellen gibt es in Berlin. Und immer wieder bangen manche Kleingärtnerinnen und Kleingärtner darum, ob ihnen ihr kleines Stück Grün wohl erhalten bleibt. Die Konkurrenz um Flächen in der Stadt ist bekanntlich groß. Neue Wohnungen sollen gebaut werden, neue Schulen, neue Kitas. Im Kern sind sich aber alle Parteien einig, Kleingärten sind wichtig, auch fürs Stadtklima. Und sie sollen weiterhin erhalten bleiben. Dabei helfen soll unter anderem der überarbeitete Kleingartenentwicklungsplan, der am Donnerstag erstmals im Abgeordnetenhaus beraten wurde. Manchen Politikerinnen und Politikern reicht dieser Plan aber nicht. Birgit Radatz berichtet.
Wer bei der Debatte um die Kleingärten das klassische Ping-Pong zwischen Regierung und Opposition erwartet hatte, konnte nur staunen. Von wegen. Ein bisschen ging es kreuz und quer durch den Gemüsegarten. Da verkündete zunächst die grüne Umweltsenatorin Regine Günther, mit dem neuen Kleingartenentwicklungsplan würden rund 92% der Berliner Kleingärten dauerhaft gesichert.
Deshalb sind wir sehr froh, heute sagen zu können, mit dem Kleingartensterben haben wir Schluss gemacht.
Doch der Jubel aus den Regierungsfraktionen blieb weitgehend aus. Stattdessen war es vor allem der FDP-Abgeordnete Stefan Förster, der wohlwollende Worte fand.
Der Kleingartenentwicklungsplan hat Licht und Schatten. Es ist kein Grund, jetzt hier den Abgesang auf die Kleingärten anzustimmen. Ich glaube, der Plan insgesamt ist maßvoll und abgewogen.
Zu derartigem Zuspruch konnte sich die mitregierende Linke nicht durchringen. Stattdessen deutliche Fragezeichen von der linken Abgeordneten Katalin Genburg.
Uns liegt heute ein unfertiges Dokument zur Beschlussfassung vor. Und wir müssen entscheiden, was aus diesem selbst gewählten Planungsinstrument werden kann. Brauchen wir das oder kann das weg?
Worte, die eher nach Opposition klingen. Das allerdings hat seinen Grund. Linke und SPD arbeiten derzeit an einem neuen Projekt. Nicht nur ein Plan soll nach ihren Vorstellungen die Kleingärten in Zukunft schützen, sondern sogar ein Gesetz. Alle Kleingartenflächen wollen sie dadurch erhalten und noch weitere schaffen. Gleichzeitig sollen die Kleingärten ihre Gemeinschaftsflächen für die Allgemeinheit öffnen und ihr ökologisches und gärtnerisches Wissen nach draußen tragen, etwa durch Kooperation mit Schulen und Kitas. So stellt es sich der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz vor.
Dort können die Kleingartenanlagen zeigen, ja, wir sind ein Teil dieser Stadtgesellschaft und damit werden wir einen deutlich höheren Mehrwert für alle in der Stadt produzieren. Dafür werben wir mit einem Gesetz.
Von diesem Mehrwert will die AfD-Fraktion nichts wissen. Deren Abgeordneter Harald Latsch wittert sozialistische Vergesellschaftung hinter dem Projekt.
Kleingärtner in ihrer Freizeit zu verpflichten, Herr Buchholz, die Nachbarschaft zu bespaßen, nee, Herr Buchholz, nicht mit uns, das können Sie vergessen.
Doch auch auf der Regierungsbank kommt das Vorhaben nicht allzu gut an. Nicht nur Umweltsenatorin Günther hegt rechtliche Zweifel an dem Vorhaben und warnt davor, bei den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern falsche Hoffnungen zu wecken. Auch aus der Senatskanzlei und anderen Senatsverwaltungen kommen Stellungnahmen, die das Vorhaben kritisieren. Und im Parlament ist die Grünen-Fraktion verstimmt, weil sie bei dem Projekt bislang übergangen wurde. Der Abgeordnete Turgut Altug.
So geht man nicht in einer Koalition miteinander um, dass sie einen Entwurf vorlegen, ohne uns einzubeziehen. Das ist keine ernste Politik.
Auch die oppositionelle CDU will alle Kleingärten erhalten, denkt aber eher darüber nach, die landeseigenen Kleingartenflächen in eine Stiftung zu überführen. Der CDU-Abgeordnete Stefan Evers schlägt versöhnliche Töne an.
Lassen Sie uns gemeinsam parteiübergreifend zwischen Opposition und Koalition darüber beraten, wie wir den dauerhaften Schutz und die Weiterentwicklung der Berliner Kleingärten am besten erreichen können.
Den vorliegenden Kleingartenentwicklungsplan will das Abgeordnetenhaus bis zum Jahresende beschließen.
Der Bericht von Birgit Radatz. Und damit beschließen wir unseren Blick auf die Woche in der Landespolitik in Berlin und Brandenburg. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.